ARD.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 3.
Würdest du gern nach dem Essen ins Wirtshaus gehen? Da gibt's jetzt Weiber. Vielleicht möchtest du sie mal anschauen.
Frauen?
Recht hübsche Dinger.
Ja. Heute nicht. Vielleicht später mal. Gehst du oft hin?
Alle 2 bis 3 Wochen. Die Sache ist gut organisiert. Kommen alle paar Wochen neue Mädchen. Gehört an Mr. Edwards aus Boston.
Du wolltest dich doch verheiraten.
Hab wohl nicht die richtige gefunden.
Über die andere Sache wollen wir erst noch einmal schlafen.
Ja, wenn du das wünschst.
Möchtest du jetzt schlafen gehen?
Bald. Wir müssen das herauskriegen.
Na gut. Wir denken ja doch an nichts anderes. Wovon sollen wir zuerst sprechen?
Das Geld. Wo ist das Geld hergekommen?
Was weiß ich? Ich sagte dir doch. Er hat vielleicht spekuliert.
Glaubst du das?
Ich glaube gar nichts. Ich weiß nichts. Wie soll ich also etwas glauben?
Wir sind jetzt reicher als irgendwer hier in der Gegend.
Du sagst das in einem Ton, als ob es eine Verurteilung zur Zuchthaus wäre.
Wo kommt das her?
Was kümmert dich das? Wir können es uns einfach gut gehen lassen.
Er hat keine einzige von den vermaledeiten Schlachten mitgemacht. Er ist in einem Scharmützel verwundet worden. Alles, was er erzählt hat, war gelogen.
Worauf willst du damit hinaus?
Dass ich glaube, er hat das Geld gestohlen. Das glaube ich, wenn du mich fragst.
Wieso glaubst du das?
Wenn er über den Krieg gelogen hat, dann kann er auch gestohlen haben.
Wie denn?
Er hatte hohe Stellung bei der GIR inne. Hat vielleicht die Bücher gefälscht.
Nun, warum schreibst du nicht hin und deckst es auf? Wenn was dran ist, können wir das Geld zurückerstatten.
Angenommen, wir finden heraus, dass er ein Dieb war, dann würde auch alles andere herauskommen. Dann würde jedermann wissen, dass er auch ein Lügner war und sein ganzes Leben eine einzige, gottverdammte Lüge.
Ich dachte, du hättest ihn geliebt.
Ich liebe ihn noch. Deshalb ist mir ja alles so entsetzlich. Sein ganzes Leben dahin, alles dahin. Hast du ihn denn überhaupt nicht geliebt?
Bisher war ich mir nicht ganz sicher. Es ging mir immer durcheinander mit dem, was ich hätte fühlen sollen. Aber jetzt? Nein, ich habe ihn nicht geliebt.
Du kümmerst dich also nicht darum, ob sein Leben beschmutzt und seine arme Leiche aus dem Grab gezerrt wird. Und...
Ich habe keinen Anlass, mich drum zu kümmern.
Nein, du ja nicht. Wenn du ihn nicht geliebt hast, dann allerdings nicht.
Adam wusste jetzt, dass sein Bruder keine Gefahr mehr war.
Er muss nicht mehr eifersüchtig sein. Es ist sein Vater. Dessen ganzes Gewicht lastet jetzt auf ihm. Aber niemand kann ihm seinen Vater mehr wegnehmen.
Wenn alle es erfahren haben, wie willst du dann einem Menschen noch ins Gesicht sehen?
Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, weil ich nicht dran glaube.
Woran glaubst du nicht?
Ich glaube nicht daran, dass er das Geld gestohlen hat. Ich glaube daran, dass er im Krieg alles getan hat, was er behauptet hat. Und überall gewesen ist, wo er gewesen zu sein behauptet hat.
Aber der Beweis, seine Militärpapiere...
Ich glaube an meinen Vater.
Ich verstehe nicht.
Die Beweise dafür, dass Gott nicht existiert, sind sehr stark. Aber bei einer Unmenge Menschen ist das Gefühl, dass er existiert, stärker.
Aber wie kannst du Glauben in ihn setzen, wenn du ihn nicht liebtest?
Vielleicht ist gerade das der Grund dafür. Vielleicht macht gerade Liebe einen argwöhnisch und eifersüchtig. Ich sehe, wie du ihn geliebt hast und was das bei dir hervorgerufen hat. Ich habe ihn nicht geliebt. Vielleicht hat er mich geliebt. Mich hat er immer auf die Probe gestellt, gekränkt, gezüchtigt und schließlich wie einen Sündenbock in die Wüste geschickt. Dich liebte er nicht, darum setzte er Glauben in dich. Vielleicht ist das wie eine Umkehrung.
Ich verstehe das nicht.
Der Gedanke ist mir auch ganz neu. Mir ist wohler als in meinem ganzen Leben. Ich bin etwas losgeworden. Vielleicht bekomme ich einmal das, was du hast. Aber jetzt habe ich es noch nicht.
Ich verstehe nicht.
Ich glaube nicht, dass unser Vater ein Dieb war. Auch nicht, dass er ein Lügner war. Alle diese Papiere kommen nicht gegen meinen Glauben an meinen Vater an.
Du würdest das Geld also nehmen?
Selbstverständlich.
Auch wenn er es gestohlen hätte?
Er hat es nicht gestohlen.
Ich verstehe das nicht.
Aber er kann es nicht gestohlen haben. Es scheint wirklich, als könnte hierin das Geheimnis der ganzen Sache beschlossen liegen. Erinnerst du dich daran, wie du mich grün und blau geschlagen hast?
Ja.
Ja, erinnerst du dich auch, was danach geschah? Du kamst noch einmal mit einem Beil wieder, um mich umzubringen.
Was? Ich entsinne mich nicht mehr recht. Ich muss wahnsinnig gewesen sein.
Damals ahnte ich es. Jetzt weiß ich es. Du kämpftest um deine Liebe.
Liebe.
Wir werden das Geld gut anwenden. Vielleicht bleiben wir hier. Vielleicht gehen wir auch fort. Vielleicht nach Kalifornien.
Ich könnte nicht fortgehen.
Und natürlich müssen wir unserem Vater einen Gedenkstein setzen. Einen ganz großen.
Von Geburt an war Kathy Ames anders als andere Menschen. Es lässt sich nicht leugnen, dass von Menscheneltern richtige Monster in die Welt gesetzt werden. Man kann ihre welche sehen, missgestaltet und scheußlich, mit drei Armen, mit Schwänzen, mit dem Mund an der verkehrten Stelle. Es sind Launen der Natur, kein Mensch trägt die Schuld daran. Ebenso wie es körperliche Anormalitäten gibt, können auch geistige und seelische Monster geboren werden. Wie ein Kind ohne Arme geboren werden kann, so mag auch eines ohne Güte oder Anlage zu Gewissen geboren werden. Es hat Zeiten gegeben, in denen ein junges Mädchen wie Kathy als vom Teufel besessen gegolten hätte und als Hexe verbrannt worden wäre. Was einer Hexe nicht verziehen wird, das ist ihre Begabung, Menschen in Elend und Schande zu bringen, in ihren Seelen Unruhe, Unrast, ja Neid zu erregen. Ich bin überzeugt davon, dass die Triebe, unter deren Drang und Zwang Kathy Ames Zeit ihres Lebens stand, angeboren waren.
Some children are born with a familiar form, but with a lack that a man cannot see. Yellow they grow as a tide ebbs and flows, and they strike as strange and unique. To all the men and the women who haven't this lack, that never having, they know not to miss. Just as you or I wouldn't watch a fish swim by and lament we can't breathe on the sea. So do these children missing a conscience. It's the others who are grotesque to see. It's a mystery we'll never know.
Als ob die Natur eine Falle habe verdecken wollen, war Kathy das Gesicht eines Unschuldsengels angeboren. Sie hatte wunderschöne goldene Haare, weit auseinanderstehende blaue Augen, deren verhangene Lider ihrem Blick etwas rätselhaft Schmachtendes gaben. Ihre Nase war schmal und fein. Ihre hohen, leicht geschweiften Backenknochen und das kleine Kinn verliehen ihrem Gesicht einen herzförmigen Umriss. Ihr wohlgeformter Mund war ungewöhnlich klein, wie eine Rosenknospe. Kathy hatte auch noch als erwachsene Person die Figur eines Kindes, schlanke, zierliche Arme und winzige Hände. Vor der Pubertät wuchsen ihre Brustwarzen nach innen. Ihre Mutter musste sie, als sie im 10. Lebensjahr zu Schmerzen begannen, vorsichtig nach außen drehen. Sie hatte einen Knabenkörper mit schmalen Hüften, geraden Beinen, schlanken Fesseln. Ihre Füße waren kurz mit einem hohen Spann, gleich kleinen Hufen. Sie war ein bildhübsches Kind und wurde eine bildhübsche Frau. Sie machte den Menschen verlegen, aber nicht so, dass sie den Wunsch verspürten, sich von ihr fernzuhalten. Männer wie Frauen hatten den Wunsch, sie zu betrachten, ihr nahe zu sein, zu ergründen, was die Erregung hervorrief, die sie so unmerklich verbreitete. Da dies immer so gewesen war, fand Kathy nichts Befremdliches dabei. Ihr Anderssein war ihr eine Selbstverständlichkeit. Da sich jeder selbst für normal hält, muss einem Monstrum die Norm als monströs erscheinen. Einem ohne Gewissen geborenen Menschen muss ein von Seelenqualen gepeinigter Mensch lächerlich erscheinen. Kathy war eine Lügnerin. Aber sie log nicht wie Kinder im Allgemeinen lügen. Ihre Lügen waren keine Wunschtraumerfüllungen. Kathy log stets absichtsvoll. Ihre Lügen bezweckten entweder Strafe, Arbeit oder Verantwortung zu entgehen oder einen Vorteil herauszuschlagen. Kathy wurde nicht ertappt, weil sie die wirksamste Methode des Lügens vervollkommnete. Sie blieb so nah bei der Wahrheit, dass man immer im Zweifel war. Oder sie spickte ihre Lügen mit Tatsachen. Oder sie erzählte eine Tatsache so, als ob es eine Lüge sei. Da Kathy ihr einziges Kind war, hatte ihre Mutter keine Vergleichsmomente und bildete sich ein, alle Kinder seien so wie ihr eigenes. Der Vater, der in einem Städtchen in Massachusetts eine kleine Gerberei betrieb, ahnte hingegen, dass Kathy nicht wie die anderen Kinder war. Die Tochter war ihm nicht ganz geheuer. Aber warum, das wusste er nicht zu sagen. Der Geschlechtstrieb ist mit all seinen Sehnsüchten und Eifersüchteleien, seinen Nöten und Tabus, der verwirrendste Trieb, der in den Menschen lebt. Damals war er noch viel verwirrender als heute, weil das Thema nicht einmal erwähnt werden durfte. Jedermann verheimlichte vor sich und den anderen diese Hölle seines Innern. Und wenn sie betreten wurde, war man vollkommen hilflos.
Kathy? Kathy?
Kathy erkannte,
wo bist du denn?
Dass sie durch Handhabung und Ausnutzung dieses Wesensteils des Menschen über so gut wie jeden von ihnen die Macht gewinnen und behalten könne.
Kathy?
Umso mehr, als sie anscheinend nie von dieser Hilflosigkeit befallen worden war. Und für diejenigen, bei denen das der Fall war, geradezu Verachtung empfand. Als 10-Jährige bereits begann sie, kalt und planmäßig, Experimente in diese Richtung anzustellen.
Kathy! Was? Oh Gottes Willen! Steh auf, Kind. Kind, steh auf, steh auf.
Kathy lag auf dem Boden, die Röcke hochgeschlagen, nackt bis zur Taille. Die Handgelenke mit einem starken Strick zusammengebunden. Neben ihr, kniend, zwei Jungen von 14 Jahren, die jetzt aufsprangen und an der entsetzten Mrs. Ames vorbei ins Freie schossen. Mit leeren Augen starrte Kathy zur Mutter hoch, rührte sich nicht und brachte auch später noch lange keine Silbe heraus. Der Hausarzt fand kein Anzeichen dafür, dass ihr Gewalt angetan worden war.
Wir haben sie nicht gefesselt. Das hat sie selber gemacht.
Sie hat uns angesprochen, nicht wir sie.
Wir haben ihr 5 Cent gezahlt.
Das wollte Lügner. Sie so.
Wir waren es nicht.
Verdammte Lügner.
Wir waren es nicht.
Peitscht sie aus.
Züchtigt
sie.
Glauben Sie
Gott uns. Wird euch strafen, ihr verdammten Lügner, ihr. Gott wird euch strafen.
Mrs. Ames steigerte sich in eine teuflische Hysterie hinein. Sie wollte Blut sehen. Mit einer sadistischen Lust kniete sie sich in ihre Forderung nach exemplarischer Bestrafung. Die Knaben wurden erst jeder einzeln und dann gemeinsam ausgepeitscht, bis ihnen das Fleisch in Fetzen hing. Beide wurden mit Billigung ihrer Eltern in eine Besserungsanstalt geschickt. Wenn die beiden ihr Verbrechen eingestanden hätten, wären sie vielleicht einem Teil ihrer Bestrafung entgangen. Cathy wurde mit der Zeit immer reizender. Als sie 14 Jahre alt war, trat sie in die Highschool ein. Ihr Lateinlehrer war ein blasser, empfindsamer Jüngling. Mit Cathy wurde er nie gesehen, aber eine Zeit lang war zu bemerken, dass in James Grew ein Feuer loderte. Eine neue Kraft glühte in seinen Augen. Und dann erlosch die Flamme auf einmal. Er verbrachte Stunden betend vor dem Altar, blieb von der Schule fort und entschuldigte sich mit Krankheit, obwohl bekannt war, dass er mutterseelenallein in den Bergen über der Stadt herumstreifte. Eines Nachts klopfte er zu später Stunde an die Haustür der Familie Ames.
Ich muss Sie sprechen, Mr. Ames.
Es ist schon Mitternacht.
Ich muss Sie sprechen. Allein. Bitte kommen Sie mit mir ins Freie. Ich muss mit Ihnen etwas besprechen.
Junger Mann, Sie sind betrunken oder krank. Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie sich aus.
Ich kann nicht warten. Ich muss mit Ihnen sprechen.
Kommen Sie morgen in die Gerberei. Gute Nacht.
Am nächsten Morgen fand ihn der Küster vor dem Altar auf dem Boden liegend. Die Schädeldecke war weggerissen, neben ihm lag eine Jagdflinte. James Grew hinterließ keinen Brief. Niemand vermochte sich vorzustellen, was ihn zu der Tat veranlasst hatte.
Der Betrunkene, der da gestern Nacht an der Haustür war, könnte das nicht der junge Grew gewesen sein?
Nein.
Ja, bist du sicher? Es war dunkel.
Ich hatte doch eine Kerze dabei.
Du brauchst mich nicht so anzuschnauzen. Ich hab ja bloß mal fragen wollen.
Cathy wischte sich den Mund ab und lächelte, als sie ihre Serviette auf den Schoß legte.
Hast du denn irgendwas an ihm bemerkt, Cathy?
Mir kam er krank vor. Er sah schlecht aus. In der Schule redeten heute alle darüber. Irgendwer sagte, Mr. Grew habe irgendwelche Unannehmlichkeiten in Boston gehabt. Welche Art? Keine Ahnung. Wir hatten ihn alle sehr gern.
Am nächsten Tag hatte sich im ganzen Ort herumgesprochen, dass Mr. Grew in Boston Unannehmlichkeiten gehabt habe. Bald nach ihrem 16. Geburtstag ging mit Cathy eine Veränderung vor.
Steh auf, Cathy, du kommst noch zu spät.
Ich gehe nicht in die Schule.
Bist du krank, Kind? Du hast doch noch nie gefehlt.
Ich gehe nie mehr in die Schule.
Was soll das heißen?
Nie wieder.
Na, wir werden ja sehen, was dein Vater dazu sagt. Bei all unseren Ausgaben und 2 Jahre vor deinem Diplom. Du hast doch nicht etwa Heiratsgedanken.
Nein.
Was für ein Buch versteckst du da? Alice im Wunderland? Dazu bist du doch jetzt zu groß.
Ich kann mich so klein machen, dass du mich überhaupt nicht mehr siehst.
Was redest du da für ein Zeug?
Dass mich niemand entdeckt.
Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Was gedenkt die Märchenprinzessin jetzt zu tun?
Das weiß ich noch nicht, Mutter. Ich glaube, ich gehe von hier weg.
Na, bleib du nur liegen, Fräulein Prinzessin. Dein Vater wird dir schon was flüstern.
Cathy drehte sehr langsam den Kopf und schaute die Mutter an. Ihre Augen waren leer und kalt. Plötzlich bekam Mrs. Ames Angst vor ihrer Tochter.
Das arme Kind. Oh Gott, das arme Kind. Das arme Kind. Oh Gott, das arme Kind. Das arme Kind.
In der Küche rang Mrs. Ames die Hände.
Ich habe es sehr ungern getan, aber es hat ihr, glaube ich, gut getan. Sie kommt mir jetzt wie ausgewechselt vor. Vielleicht waren wir ja nicht streng genug.
Es schien tatsächlich unbezweifelbar, dass Kathy genau das gebraucht hatte. Sie war immer gefügig gewesen, jetzt war sie zuvorkommend. Half der Mutter in der Küche, häkelte ihr eine Sofadecke, rückte dem Vater den Sessel zurecht, wenn er heimkam. Selbst in der Schule war sie wie umgewandelt, plante die Prüfungen für das Diplom ein Jahr früher zu machen. Kathy glühte und blühte. Das kindliche Lächeln wich nicht von ihren Lippen, während sie ihre Vorbereitungen traf. Sie besserte all ihre Kleider aus und machte ihre Sachen zurecht. Es war ein Tag im Mai.
Kathy, dein Vater hätte gern, wenn du bei der Bank vorbeigingest, dort das Geld für die Löhne abholst und es in die Gerberei bringst, ja? Ich habe ihm gesagt, dass ich wegen der Basarsitzung in der Kirche nicht dazu komme.
Aber gern, liebe Mutter.
Als die Mutter eilig das Haus verlassen hatte, zog sich Kathy eine alte Kittelschürze über, trug einen Marmeladentopf mit Deckel in den Werkzeugschuppen, schlachtete ein junges Hähnchen, wobei sie den blutenden Hals über den Marmeladentopf hielt. Die Vogelleiche vergrub sie dann tief im Misthaufen, verbrannte die Schürze, wusch sich die Hände, wischte einen dunklen Flecken von der rechten Schuhspitze ab. Es waren noch keine 10 Minuten vergangen, dass die Mutter das Haus verlassen hatte. Frohgemut, tänzelnden Schrittes, spazierte Kathy dem Stadtzentrum zu, wo die Bank lag. So frisch und hübsch sah sie aus, dass die Leute ihr nachsahen. Das Feuer brach gegen 3 Uhr morgens aus. Das Ames'sche Haus ging in die Luft wie eine Rakete. Als die Sonne aufging, stand das ganze Städtchen dicht gedrängt um den rauchenden schwarzen Trümmerhaufen. Von Mr. und Mrs. Ames fanden sich genügend Reste zur zweifelsfreien Feststellung ihrer Identität. Doch von Kathy war kein Knochen und kein Zahn zu finden.
Keine Spur von dem armen jungen Ding. Das ist doch sonderbar.
Die Angestellten der Gerberei gingen an diesem Tag nicht zur Arbeit. Als der Vorarbeiter am Nachmittag in die Fabrik kam, fand er im Büro den Kassenschrank offenstehend. Papiere im Raum verstreut, die Fensterscheibe zerbrochen.
Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Hier hat ein Raubüberfall stattgefunden.
In der Fabrikhalle bot sich das, was man Spuren eines Kampfes nennt. Eine zersplitterte Wagenlaterne, Kratzspuren im Staub, Strohhalme auf dem Boden sowie ein blutbespritztes blaues Haarband und ein Kreuz mit roten Steinen.
Ist jemand hier, der die Sachen kennt?
Das ganze Fabrikgelände, Teiche und Sümpfe der Gegend wurden nach Kathys Leiche durchforscht. Um ein Haar wurde ein herumstreunender Halbidiot an den Galgen gebracht. Doch nach 2 Monaten sah so ziemlich jedermann ein, dass, auch wenn man von Kathys Tod überzeugt war, ohne Auffindung ihrer Leiche gegen niemanden ein stichhaltiger Beweis vorlag. Bei solchen Lokaltragödien wirkt die Zeit wie ein zu feuchter Pinsel auf Wasserfarben. Der Duft von etwas Süßem war alles, was von Kathy zurückblieb.
Vergisst du es denn nie einmal?
Du brauchst nicht aufzustehen, bist ja reicher Mann. Du kannst den ganzen Tag im Bett liegen bleiben.
Du doch auch. Aber wir stehen auf, bevor es hell ist.
Man kann nicht im Bett liegen und eine Farm betreiben.
2 auf sich allein angewiesene Männer stehen dauernd auf der Kippe, einander in die Haare zu geraten.
Wieso benutzt du kein Streichholz zum Herd anzünden?
Die ersten Monate lang waren Adam und Charles damit beschäftigt gewesen, eine Übersicht über das Vermögen des Vaters zu gewinnen und das Geld gut anzulegen. In Washington hatten sie gemeinsam das Grabmal besichtigt. Sie waren noch nicht lange wieder daheim, als sich die Spannungen schon zu entwickeln begannen.
Wann schaffst du dir endlich mal neue Klamotten an?
Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Und hör auf mit dem Gestichel.
Schön, mach ich. Aber vielleicht ist mein Kram nicht hier.
Du kannst jederzeit gehen, wenn du Lust hast.
Mach ich! Lieber tätig in dem Schweinestall hausen.
Es vergingen 8 Monate, ehe Charles ihn wieder sah. Charles kam von der Feldarbeit heim und traf Adam gerade dabei, wie er sich mit der hohlen Hand Wasser aus dem Kücheneimer schöpfte und es über Haar und Gesicht laufen ließ.
Wie geht's?
Sehr gut.
Wo bist du gewesen?
In Boston.
Sonst nirgends?
Nein, nur ein bisschen die Stadt angeguckt.
Die Brüder nahmen ihr altes Leben wieder auf, hüteten sich aber, wieder in Streit zu geraten. Auf diese Weise lebten sie 2 Jahre miteinander.
In Kalifornien ist's fein. Im Winter ist's dort schön. Man kann dort alles anbauen.
Warum gehst du da nicht hin? Ich zahle dich jederzeit aus.
In Kalifornien ist das ganze Jahr über Frühling.
Ich mag den Winter gern. Wie viele Eier?
4.
Adam, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber jedes zweite Wort, das du sagst, ist Kalifornien. Möchtest du wirklich so gern hin?
Ich weiß es nicht. Es ist wie mit dem Aufstehen am Morgen. Ich möchte nicht aufstehen und ich möchte auch nicht liegen bleiben. Willst du mir mal sagen, Charles, wozu zum Teufel arbeiten wir eigentlich?
Man kann nicht im Bett liegen und eine Farm betreiben.
Noch vor der Jahrhundertwende hatten Samuel und Liza Hamilton ihre 9 Kinder wohlbehalten großgezogen. Eine ganze Dolde von Hamiltons wuchs auf der Ranch östlich von King City heran. Lauter junge Amerikaner und Amerikanerinnen. Der Älteste, George, war ein hübscher, großer Junge von sanftem, weichem Charakter. Ein fehlerloser Knabe, der zu einem fehlerlosen Mann aufwuchs. Nach George wuchs, pummelig und robust, Will heran. Er war weniger mit Fantasie, aber mehr mit viel Energie gesegnet. Schon als heranwachsender Junge war Will ein Glückspilz. So wenig sein Vater sich auf Gelderwerb verstand, so wenig konnte Will sich dessen erwehren. Der 3. Sohn, Tom, schlug am meisten seinem Vater nach. Ein Übermaß an Lebenslust und Schwärmerei war in ihm. Welt und Menschen entdeckte er nicht, er erschuf sie. Er hatte so viel Erfindungsgabe wie sein Vater, aber er war kühner. Wenn Tom seines Vaters Bücher las, war er der erste Mensch auf Erden. Er lebte in einer strahlenden, taufrischen Welt, die noch so unbetreten war wie Eden am 6. Schöpfungstag. Doch wie er zu unmäßiger Lust befähigt war, so auch zu ungeheurem Leid. Joseph, der 4. Sohn, war ein Träumer, der von der ganzen Familie behütet wurde. Seine Mutter liebte ihn mehr als die anderen Kinder, weil sie sich einbildete, dass er hilflos sei. Untauglich zur Arbeit auf dem Feld oder in der Schmiede entzog er sich allmählich jeder bäuerlichen Pflicht. In Wahrheit war er gar nicht hilflos, sondern erreichte in seinem Leben alles, was er wollte, mit einem Mindestmaß an Kraftaufwand. Da er sonst zu nichts taugte, wurde er aufs College geschickt. Zwischen die Reihe der Söhne waren 5 Töchter eingestreut. Es waren hübsche Mädchen, nicht dazu bestimmt, sich als Bauersfrauen abzurackern. Sie waren belesener und wohlerzogener als die Mehrzahl ihrer Altersgenossinnen. Samuel übertrug auf sie alle seinen Bildungseifer und hob sie heraus aus der hochmütigen Unbildung ihrer Zeit. Die Älteste war Una, ein besonnenes, fleißiges, dunkles Mädchen. Samuel war stolz auf ihren unbändigen, forschenden Verstand. Die nächste, Lizzie, scheint sich bei Zeiten aus irgendeinem Grund ihrer Familie geschämt zu haben. Sie verheiratete sich jung und ging nach auswärts, tauchte später nur noch zu Beerdigungen auf. Dann kam Desi, die immer lachte, sodass alle Menschen, die um sie waren, sich glücklich schätzten. Desi lernte schneidern. Die jüngste war Molly, eine kleine blonde Schönheit mit veilchenblauen Augen. Sie würde gewiss über kurz oder lang einen wohlhabenden Mann heiraten. Die zweitjüngste Schwester war Olive, meine Mutter. Sie wollte Lehrerin werden, was hierzulande eine Ehre war, wie wenn man in Irland einen Priester in der Familie hat. Meine Mutter sehnte sich nach dem Großstadtleben, nach Kunst, Theater, Konzert, Tanzvergnügen und heiratete einen jungen Mann, mit dem sie zuerst nach King City und schließlich nach Salinas zog. Olive besaß nicht den funkelnden Geist ihres Vaters, aber sie hatte viel Witz im Verein mit dem starken, unbeugsamen Willen ihrer Mutter. Von allen Hamiltons, außer ihrer Mutter, war sie die geschlossenste Persönlichkeit. Ihre Gottesvorstellung war eine wunderliche Mischung aus irischen Feen und dem alttestamentarischen Jehova, dessen Gestalt ihr in ihren alten Tagen mit der ihres Vaters verschmolz. Samuel kehrte nie mehr nach Irland zurück. Mein Großvater war ein vielbeschäftigter Mann, er hatte keine Zeit für Heimweh. Das Salinas-Tal war ihm die Welt. Die Bergranch hatte einen großen Umfang, war aber entsetzlich karg. Samuel bohrte einen Brunnen nach dem anderen, fand aber auf seinem Grund und Boden kein Wasser. Alles in allem waren die Hamiltons eine erfolgreich im Salinas-Tal eingewurzelte Familie. Nicht ärmer als viele andere und auch nicht reicher als viele andere. Eine wohlausgewogene Familie, die ihre Konservativen und ihre Radikalen hatte, ihre Träumer und ihre Realisten.
Ach, Charles, kannst du es mir nicht sagen? Was ist bloß los mit mir?
Ich glaube, ich weiß, was dir fehlt. Komm heute Abend mit ins Wirtshaus, im ersten Stock.
Ja. Bei einer Hure habe ich nie viel Genuss gehabt.
Du machst die Augen zu, dann merkst du keinen Unterschied.
Ich hatte eine Zeit lang eine Indianer-Squaw. Sie hatte sowas Süßes. Sowas Sanftes und Süßes. Ja. So was Liebes und Süßes.
Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass du es mit Indianerweibern getrieben hast. Was ist denn aus ihr geworden?
Sie bekam die Pocken. Wir haben sie alle aufeinander geschichtet, als wenn es Holzscheite wären. Über 200. Arme und Beine ragten aus dem Haufen heraus. Dann legten wir Reisig oben auf und gossen Petroleum darüber. Du lässt den Speck anbrennen.
Er war meine Schullehrerin da. Das hübscheste Ding, das ich je gesehen habe. So winzige Füßchen. Alle Kleider aus New York. Sang auch im Chor mit. Das war der reine Sturm auf die Kirche damals.
Hast du sie kennengelernt?
Nein, ich ging nur in die Kirche. Ein so hübsches Mädchen hat in einer Kleinstadt nichts verloren. Macht die Leute kribbelig.
Vielleicht sollten wir doch von ihr weggehen.
Denkst du wieder an Kalifornien?
Ach, Charles.
Dann hau doch ab. Mach, was du willst, du Hurensohn.
Ja, ich gehe. Gut.
Entschuldige. Das Letzte war nicht mein Ernst, Adam. Bitte.
Ich gehe.
Nach einem Vierteljahr bekam Charles eine bunte Ansichtskarte, worauf die Bucht von Rio de Janeiro zu sehen war.
Hier ist Sommer, wenn bei uns Winter ist. Warum kommst du nicht her?
Nach einem weiteren halben Jahr kam wieder eine Karte, diesmal aus Buenos Aires. Charles wartete noch ein halbes Jahr. Dann war Adam wieder da, braun gebrannt.
Thank you.
spielt.
Sehr gut. Weißt du, ich werde demnächst 37. Das ist ein halbes Menschenleben.
Und du verplemperst dein Leben. Hör mal, Adam, können wir es nicht diesmal gleich ausfechten?
Wie meinst du das?
Könntest du nicht gehen, bevor wir uns wieder 3-4 Wochen herumstreiten?
Vielleicht baue ich mir ein hübsches Häuschen gleich drüben beim Wald. Ne? Dann würden wir uns nicht mehr auf die Nerven gehen.
Das passt mir nicht auf meinem Grundstück.
Es gehört zur Hälfte mir.
Ich zahle dich aus.
Ich verkaufe nicht.
Ich brenne es nieder, dein gottverdammtes Haus.
Das traue ich dir glatt zu.
Du hast mir nie die 100 Dollar zurückgezahlt.
War's aber sicher doch, hab ich.
Nein, hast du nicht.
Ich zahle es dir gleich morgen zurück. Ich hätte daran denken sollen, Charles. Hat mir damals das Leben gerettet. Weißt du wieso?
Nein.
Ich war ein Sträfling. Ich bin ausgerissen. Ich war ein Landstreicher und wurde verhaftet und in eine Straßenbaukolonne gesteckt. Nachts mit Eisenschellen an den Beinen.
Warum hast du das nie erzählt? Mein Bruder. Ein Zuchthäusler.
Deshalb brauchst du kein so glückliches Gesicht zu machen.
Ja, ich weiß auch nicht, warum, aber es macht mich geradezu stolz. Erzähl mir von der Straßenbaukolonne. Ja. Adam, erzähl, komm. Na los.
Aber gern, Schatz, gern.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen. Harry Kahn. Folge 3. Komposition Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Uhaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Mein Name ist Ewald, Ewald Heine. Hauptberuflich bin ich ein ziemlich erfolgreicher Horrorautor. Sie nennen mich den Experten der okkulten Szene. Wenn denn nur diese Stimme in meinem Kopf nicht wäre.
Ich bin besessen?
Ja.
Damit kann ich doch arbeiten.
Abonniert jetzt den Hörspiel-Podcast Dämonenjäger Ewald Heine in der App der ARD-Audiothek und begleitet mich in jeder Folge zu einem neuen Fall in Berlin der 20er Jahre.